Jeder, den ich frage, was siehst du da, sagt mir, ich sehe nichts.
Ja. Verstehst du? Nein, es ist. Ja, man muss gewisse Dinge sehen lernen. Das ist auch im ganz sinnlichen Sinn. Man sieht so vieles nicht, weil man sieht nur das, also wozu die Seele bereit ist, es aufzunehmen. Darum geht man an so vielen Dingen vorbei, wenn man seelisch gar nicht ergreift. Also nur offene Augen alleine tun noch gar nichts. Nein, es reicht nicht. Nein. Es reicht nicht.
Eine komische Geschichte dazu jetzt. Als wir zum ersten Mal mit dem Auto nach Frankreich fuhren,
ja,
haben wir uns so gewundert, warum keine Richtungstafeln oder Richtungsbezeichnungen von Städten so über den Straßen angebracht sind. Wir konnten das nirgends finden.
Ja,
einfach nicht da. Denn wir sind trotzdem gefahren, weil mein Mann hat die Karte neben sich gehabt und hat geschaut, wo wir hinfahren wollen. Ja. Und wir biegen dann irgendwann rechts ein und sehen neben der Biegung das Schild stehen. Neben der Biegung. Und das ist uns so oft passiert, entweder bei der rechts
oder bei der
links. Dann haben wir zueinander gesagt, das muss man schon vorher wissen, dass man es findet.
Ja, genau.
Dass man diese Tafel findet.
Ja. Das ist ja nur die Bestätigung, oder? Ja, ja, wenn du das gefunden hast, ja.
Ja,
das war wichtig.
Das war wichtig.
Ja, es ist. Ja, ja. Ja, die Franzosen haben da ein eigenes System.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Findest du das auch?
Ja, also es ist jetzt auf den Autobahnen oder so haben sie es jetzt schon
auf
auch. Ja, aber sonst ist es.
Auf den kleinen
nichts, nein. Es ist eh. Nein, faszinierend ist in Paris zum Beispiel der ganze Place de l'Étoile, da gibt es keine Fahrspuren oder was. Und das ist, der ist, weiß ich nicht, 7- bis 8-spurig. Und da sagt, fahren die im Kreis, aber das funktioniert. Das funktioniert problemlos. Und da fährst du von der Mitte quer durch bis zur nächsten Ausfahrt darüber. Und das ist kein Problem, da lässt dich jeder durch. Das funktioniert. Ich war baff. Ja. Und du hast keinen Stau. Es ist kein Stau.
Das
ist so problemlos, da blinkt einer mittendrin, jeder lässt den rüber und der ist bei der nächsten Ausfahrt draußen. Das geht.
Das ist auch kein wildes Geruch.
Nein, gar nichts. Nein, völlig zivilisiert geht das zu. Also das ist bewundernswert. Also überhaupt mit den Fahrspuren, das haben sie gar nicht so. Das ist frei. Nein, aber da sind sie eigentlich sehr diszipliniert. Ich war überrascht, muss ich sagen. Sie fahren jetzt überhaupt total, ja, Überland, total. Es hat kaum wer, der vielleicht 5 Kilometer schneller fährt, als erlaubt ist. Gut, es gibt wahnsinnig viele Radarkontrollen, muss man dazu sagen. Also es ist an allen Ecken und Enden. Aber sie fahren wirklich sehr diszipliniert. Eher ein bisschen weniger als ein bisschen zu viel.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja. Bei uns ist das eher nicht so.
Und auch viele Kontrollen. Es werden ja stets mehr Kontrollen.
Ja, stimmt. Mhm. Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Also unser großes Thema Kein und Aber. Also was du sagst mit der Polarität, das ist natürlich ganz richtig. Man muss dazu sagen, diese ganze Geschichte, also das wird uns im Herbst noch intensiver beschäftigen, da es ja eigentlich nicht nur die Menschheit betrifft, sondern eben auch die Wesenheiten, die den Menschen vorangegangen sind in der Menschheitsentwicklung. Das heißt also namentlich die Engelwesenheiten, die Erzengelwesenheiten, die sich teilweise ja auch noch, zumindest manche von ihnen, in der Frühzeit der Erdentwicklung inkarniert haben auf Erden. Also es gibt Inkarnationen von Erzengelwesenheiten, später dann auch noch von Engelwesenheiten, die dann sogar teilweise eben weit in der vorchristlichen Zeit, in der atlantischen Zeit, in der teilweise lemurischen Zeit noch eben tatsächlich die Führergestalten der Menschheit waren, klar, weil sie geistig weiter natürlich waren. Und man muss denken, damals war der Mensch ja auch, er hatte zwar schon sein Ich, aber die Individualität war natürlich noch sehr wenig ausgeprägt. weil das überhaupt einmal sich die Individualität ausprägt, beginnt also mit der ersten wirklichen Inkarnation auf Erden. Das ist also etwa Mitte lemurische Zeit. Vorher kann man nicht in dem Sinn von einer Inkarnation sprechen, weil sich auch dieses ganze Erdgebilde noch nicht als so etwas Selbstständiges herausgegliedert hat. Also Mitte der lemurischen Zeit findet ja auch statt die Trennung Erde-Mond und die ganze Geschichte mit Adam und Eva spielt ja eigentlich noch, also die Paradiesesgeschichte spielt ja noch vor der Mondentrennung. Das heißt, das Paradies, der Garten Eden oder wie es eben der Dante nennt, das irdische Paradies, das ist ja im Bereich der Mondensphäre in Wahrheit. Und erst als Folge des Sündenfalles übersiedelt sozusagen langsam die Menschheit auf die Erde, der Mond trennt sich ab, also das heißt, und umkreist dann sozusagen langsam als ein selbstständiger Himmelskörper die Erde, was aber nichts anderes heißt, dass da eigentlich also gewisse Mondkräfte, die ursprünglich in der Erde waren, wie soll ich sagen, die verhärtendsten Mondenkräfte werden in Form eben dieses Mondkörpers jetzt ausgeschieden. Vorher hatten wir es ja mit der Mondsphäre zu tun, da gab es nicht also irgendeinen Himmelskörper, da gab es auch die Erde noch nicht in dem Sinn als Himmelskörper, es gab nur, man kann mal sagen, einen dichteren Kern, aber mit einer sehr diffusen Grenze irgendwo. Also es geht dann langsam über in immer feinere Bereiche, je mehr ich gegen die eigentliche Mondsphäre komme, desto dünner wird das Ganze eigentlich. Also aber das heißt, ein Luftelement in gewisser Sinne reicht sehr, sehr weit hinaus damals noch. Und also die Luftwärmesphäre, die erreicht eben bis zu dieser Mondbahn, bis zu dieser heutigen Mondbahn hinauf. Und erst mit dem Sündenfall beginnt sich das also sehr dramatisch zu ändern. Und die Kräfte, die eben in der Erde überhaupt nicht mehr brauchbar waren, die wurden dann eben in Form des Mondenkörpers ausgeschieden. Also zunächst ist der natürlich auch nicht gleich so ein Brocken, der das Ganze herausfliegt, aber es verdichtet sich dann zu diesem Brocken. Also.
Und das kann man schon in Zusammenhang sehen, gell?
Ja, das hängt zusammen, das hängt ganz stark damit zusammen. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt auch so richtig dann sich eben auszubilden, der unterirdische Bereich als der eigentliche Bereich der Widersacher. Sie waren schon etwas vorher natürlich mehr dort angesiedelt in dem Kernbereich, also sozusagen in dem verfinsterten Bereich, den es schon gab bis zu einem gewissen Grad, aber mit dem Sündenfallgeschehen, mit der Mondentrennung, also erfolgt eine sehr starke Verdichtung, jetzt schrumpft unten wirklich der Erdkörper zusammen, kann man sagen, und nur das ganz Verhärtende wird in Form des Mondes ausgeschieden. Die Atmosphäre verdichtet sich auch sehr stark, also das heißt, wir haben dann nicht mehr so weit, weit in den Weltraum hinausgehende Atmosphäre, sondern sie verdichtet sich und das alles geht eigentlich in relativ kurzen Zeiträumen vor sich.
Was meinst du dann, wenn du sagst, relativ kurze Zeit?
Naja, kurze Zeiträume sind schon... Ja, es ist schwer zu sagen, weil wenn man es naturwissenschaftlich betrachtet, wird man sagen, das sind Millionen Jahre, was geologisch aber auch nicht viel ist. Aber die Frage ist nur, diese wissenschaftlich-geologischen Zeitskalen sind relative Hausnummern. Das ist nicht, dass sie an sich... falsch in dem Sinn, sie sind richtig gedacht und richtig gerechnet, nur mit der Wirklichkeit haben sie oft nicht wirklich viel zu tun, weil sich eben überhaupt unser Zeitbewusstsein, wie wir es jetzt haben, auf diese Zeiten nicht übertragen lässt. Das ist das Problem. Gewisse Periodizitäten, die es im äußeren Geschehen gibt, nicht mit unserem Zeitempfinden immer gleich übereinstimmen. Also das ändert sich einfach im Laufe der Zeit. Das heißt, trotz aller formalen Richtigkeit sind diese Daten sehr mit Vorsicht zu genießen. Und zweitens hat man in der Naturwissenschaft das große Problem, wenn ich einen Zeitmaßstab festlegen will, brauche ich eben irgendeine konstante Quelle, einen konstanten Rhythmus irgendwo. Und das Problem ist, wo finde ich den? Weil man hat es eben früher gemacht, also mit dem mittleren Sonnentag, aus dem hat man die Sekunde abgeleitet, das ist also 86.400. Teil des mittleren Sonnentages. Mittlerer Sonnentag deswegen, weil also die 24 Stunden eben nicht immer exakt 24 Stunden sind, also es hat auch kleine Schwankungen, also hat man einen Mittelwert, einen Jahresmittelwert und davon. Aber in dem Moment, wo sich die Erde ein bisschen schneller dreht oder langsamer dreht, nützt mir das Ganze nichts mehr. Wenn ich das nämlich als Maßstab nehme, merke ich das gar nicht einmal, dass sich das ändert. Weil ich beziehe es immer darauf, in Wirklichkeit könnte ich viel schneller sich schon bewegen und da das aber der Maßstab ist, mit dem ich alles vergleiche, fällt es mir gar nicht auf, weil das ist per Definition unveränderlich. Und das ist das Problem. Tatsächlich ist man dann drauf gekommen, wenn man einen starreren Maßstab gewählt hat, also heute macht man das auf Cäsium-Schwingungen, also Atomschwingungen, die eine sehr konstante Frequenz haben, dann ist man drauf gekommen, dass das eigentlich im feinen Bereich ganz schönen Schwankungen unterliegt, eben auch die Erdrotation. Also dass die nicht für die Präzision, die man heute fordert, ein verlässlicher Maßstab ist. Also das heißt, die ganzen Zeiteinteilungen, die wir wissenschaftlich haben, sind wirklich sehr relativ zu nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes relativ, das heißt in Beziehung zu einem von uns gewählten Maßstab. Und der kann praktischer oder weniger praktisch sein, kann aussagekräftiger oder weniger aussagekräftig sein. Und jedenfalls eben da der Maßstab als solcher selber starr ist per Definition, erfahre ich dort nichts mehr. Wenn sich der Maßstab in Wirklichkeit aber auch ändert, merke ich es nicht. Weil wenn es immer, auch wenn ein Metermaß ein bisschen schrumpft, fällt mir das nicht auf. Weil ich messe immer mit dem ab. Wundere mich dann vielleicht, dass das Haus größer wurde. Nicht? Dann sage ich, das Haus ist gewachsen. In Wahrheit ist vielleicht der Maßstab geschrumpft. Was weiß ich, merke es nicht, weil da bräuchte ich einen anderen Maßstab, mit dem ich es vergleiche und irgendwo bin ich dann am Ende. Also das heißt, da haben wir immer das Problem des willkürlich durch den Menschen gewählten Maßstabs. Und daher ist es sehr mit Vorsicht zu gebrauchen für diese Dinge. Es ist auch gar nicht so wichtig. Also, aber es ist für die Menschheitsentwicklung und für die Erdentwicklung in jedem Fall ein relativ kurzes Geschehen. Also es geht sehr schnell vor sich. Dieses Auseinanderdriften dann, dass wirklich der Mond rausgeht und die Erde sich zusammenzieht.
Und die Menschheit im Ganzen ist damals noch jung.
Die Menschheit ist damals noch ganz jung. Jetzt beginnt erst dann wirklich die Inkarnationen auf Erden. Jetzt beginnt eigentlich dadurch und ist erst überhaupt dadurch möglich, dieser Wechsel zwischen Inkarnation und Exkarnation, wenn man so will. Also das heißt Leben auf Erden, Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Vorher gibt es das nicht. Also das ist jetzt nicht eine Strafexpedition sozusagen, ihr müsst jetzt sterben, um das geht es gar nicht, sondern es ist durch die Bedingungen. Jetzt sind die Bedingungen, dass der Mensch eine relativ kleine Zeit auf dem festen Erdboden lebt, der sich jetzt wirklich beginnt zu verhärten und vor allem zu kristallisieren beginnt. Also wenn der Mond nicht herausgegangen wäre, wäre es immer glasartiger geworden. Glas ist aber kein Kristall eigentlich, sondern das ist sowas wie eine ganz, ganz zähe, immer härter werdende Flüssigkeit, die irgendwann ganz spröde wird und zum Schluss zerbröseln würde. Kristall ist was anderes. Kristall ist durchgestaltet. Also der hat ein Kristallgitter sozusagen in sich. Das sind gestaltende Kräfte, die durchwirken. Und Ja, das hängt damit zusammen, dass die Kristalle, die Kristallbildung war überhaupt erst möglich, als sich das Ätherische weiterentwickelt hat zum Lebensäther. Den gab es vorher nicht. Also von den Ätherarten gab es auf dem alten Saturn den Wärmeäther, dann auf der alten Sonne kam dazu der Lichtäther und nach unten das Luftelement als Verdichtungszustand, während es auf dem alten Saturn eben nur Wärmeäther bzw. physische Wärme gab. Dann. Also im dichtesten Zustand sozusagen gibt es schon physische Wärme, also was irgendwie sehr entfernt unserer Wärme vergleichbar ist. Und auf der alten Sonne gibt es eben den Lichtäther dazu, den Wärmeäther natürlich weiterhin und nach unten eben das Luftelement. Also Wärme, physische Wärme verdichtet sich jetzt zu Luft, also das Erste, was in einer gewissen Weise stofflich, räumlich fassbar ist. Und auf dem alten Mond kommt dann nach oben dazu der Klangäther und nach unten zu das Wasserelement. Klangäther, Zahlenäther, mathematischer Äther, wie er auch heißt, in dem lebt eigentlich eine sehr weisheitsvolle Gestaltung. Zumindest also ist das das Endergebnis dieser ganzen Mondenentwicklung. Also alle Naturgesetze, die ganze, der Grund, warum wir in der Physik so viel Rechnen, Mathematik betreiben, besteht im Grunde, wenn wir den Klangäther erforschen, beziehungsweise seine untersinnliche Spiegelung. Weil alles, was dann wirklich irdisch-stoffliches wird, ist großteils eine Spiegelung dieser Klangätherkräfte, die sich eben losgerissen haben vom Kosmischen und dadurch eigentlich ins Untersinnliche gehen. Ja. Und der Herr in der Physik oder so, gerade mit der Entwicklung der Quantentheorie, ist man genau dorthin gekommen, das festzustellen. Also das Materie ist eigentlich sozusagen Schwingung. Aber Schwingung, ja, von was eigentlich? Das kann man nämlich gar nicht so definitiv sagen, weil es ist nicht der Stoff, der schwingt, sondern die Schwingung ist der Stoff oder erscheint als Stoff. Das ist das Problem. Es ist nicht einmal einfach Energie. Ja, das ist schon zu viel gesagt. Das ist, ich meine, die Physiker reden dann von Wahrscheinlichkeitswellen. Das sagt auch nicht viel mehr. Also, naja, das heißt, es gibt immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das und das da und dort passiert. Also es gibt nie hundertprozentig und daher sind alle diese Erscheinungen in Wahrheit nie hundertprozentig wirklich da. Sondern sie sind sofort wieder weg und es besteht nur eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder da erscheint, dann glauben wir, das ist wirklich da. Aber in Wirklichkeit kommt es und vergeht es ununterbrochen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also das ist in Wahrheit was sehr Dynamisches. Es gibt keine erstarrten Dinge, sondern es ist einfach, es schneit in Wahrheit aus einem höheren Bereich, also aus einem überphysischen Bereich etwas herein und wird da festgehalten. Und indem es festgehalten wird, entwickelt es nach unten gleich was Untersinnliches auch. Und diese untersinnlichen Sachen hängen dann mit der Entstehung der Elektrizität, des Magnetismus und solchen Dingen zusammen. Auch mit den Energieformen wie Atomenergie, Kernenergie, diese Dinge. Das sind alles eigentlich ursprünglich kosmische Kräfte, die da jetzt ins Untersinnliche hineingezerrt werden dadurch.
Verkehrt, gell?
Ja.
Umgedreht.
Werden umgedreht, ja. Werden umgedreht.
Das ist von der Bewegung her nämlich ganz gut denkbar.
Ja.
Wenn man das umgedreht sich denkt.
Richtig, ja. Also das findet in hohem Maß statt, also alles zu der Zeit, also die jetzt als Sündenfall sozusagen bezeichnet wird. Da passiert genau das, dass da sehr viel umgestülpt wird. Es wird eigentlich so dieser ganze Kosmos, wir haben uns ja das eben auch angeschaut mit der Entsprechung der ganzen Hierarchien bis zum Kristallhimmel eben hinauf und dort noch die Trinität. Und das Spiegelbild, das Erdinnere, auch mit den neuen Schichten, die den neuen Hierarchien im Grunde entsprechen. Und das Ganze ist im Prinzip eine Umstülpung des ganzen Kosmos ins Erdinnere hinein, aber zugleich eben eine Umwendung, dass dieses, wenn man so will, Übersinnliche, für das die sinnlich sichtbaren Sterne ja nur das äußere Zeichen sind, wo das ins Untersinnliche hinübergespiegelt wird. Und wir stehen jetzt ja eben drinnen, und das ist die Aufgabe der Keinsöhne, halt da ganz besonders dieses Unterirdische, das heißt das, was vom Kosmischen ins Untersinnliche gespiegelt wurde, das umzuwandeln, zu erlösen. Und damit, eigentlich mit der Aufgabe entwickeln wir unsere Ich-Kräfte auch. An der Aufgabe entwickeln wir unsere Ich-Kräfte. Wobei da drinnen natürlich auch eben unser ganzes Scheitern drinnen ist, also beginnend mit dem Sündenfall, wenn man so will. Also dass das eben untersinnliche Kräfte sind, in dem Sinn, dass sie einen gewissen Gegensatz zu den kosmischen Kräften bilden, hängt eben natürlich zusammen mit dem ganzen Karma, das die Menschheit auf sich lädt. Und das Karma beginnt mit dem ersten Menschen, der jetzt da heruntersteigt, der nicht mehr wie der Adam eben ursprünglich im Umkreis, also in der Mondensphäre in Wahrheit lebt, sondern der jetzt wirklich heruntersteigt. Und wo jetzt dann langsam wirklich Inkarnationen beginnen, die naja, zwar noch lange nicht unserem Körper gleichen, aber immerhin schon eine gewisse Körpergestalt, eine einzelne Körpergestalt sich herausgliedert, weil der Adam im Paradies ist so groß wie die ganze Mondensphäre. Also das ist nicht der Max, auf das irgendwo spazieren geht, sondern er ist eine geistig-seelisch-ätherische Kraft, die da wirkt in dieser Mondensphäre. Physisch eben noch bis zum Luftelement zunächst einmal, das bis dort hinauf erreicht damals noch. Das heißt, er gestaltet in Luftströmungen, wenn man so will. Das ist seine Leiblichkeit, unter Anführungszeichen. Und was wir eben auch besprochen haben, bevor man zu dieser Kain- und Abel-Imagination kommt, hat man eben diese Paradieses-Imagination, die zusammenhängt, aber auch mit unserem physischen Leib. Und da erlebt man genau dieses Zusammenschrumpfen. Also das ursprüngliche Paradies, das ist die ganze Mondensphäre, das ist ganz ausgeweitet und sehr, sehr reich, voll ätherischer Bildekräfte, die da drinnen wirken auch. Und jetzt schrumpft es dramatisch zusammen. Und damit entsteht aber jetzt der Wechsel, dieses Zusammenschrumpfen, das, was geworden ist aus dem Paradies, dieser kümmerliche Rest sozusagen, der hält das Geistige aber nur eine bestimmte Zeit lang aus. Also es entsteht die Sterblichkeit. Weil da oben kann man nicht von Sterblichkeit sprechen, das ist Verwandlung. Da gibt es keinen Unterschied. Und jetzt erst, wenn man heruntersteigt, egal wie groß oder klein jetzt diese Leiblichkeit ist, aber jedenfalls wesentlich zusammengeschrumpft gegen dem früheren, jetzt hält es das Geistige eine gewisse Zeit aus und dann sprengt es einfach dieses Gefäß. Weil das Gefäß einfach zu starr ist, weil es da natürlich durch die Kräfte, die von unten kommen, sich ziemlich stark widersetzt der Veränderung, der Umgestaltung. Und der Geist verlangt aber viel mehr Umgestaltung. Also sagt er dann irgendwann, das ist nicht mehr brauchbar und legt es ab, und in dem Moment steigt das Seelisch-Geistige des Menschen wieder in die Sphären auf. Also zunächst einmal bis zur Mondensphäre und dann wird auch darüber hinaus. Und wie weit das Bewusstsein erreicht, das ändert sich halt dann. Also das heißt, wie weit man das Wach mitbekommt, den Aufstieg. Also Menschen, die es dann bis zur wilden Mitternacht schaffen, das heißt bis zu dem Umkehrpunkt da oben, das ist schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und dieser, wie soll ich sagen, dieser Pulsschlag wird eigentlich weiter. Also er ist am Anfang relativ eng, also der Adam selber schwingt eigentlich, der Ur-Adam, also dieser Mondensphärenzeit, das heißt, das ist also der Adam des zweiten Kapitels der Genesis, weil der Adam eigentlich im ersten Kapitel, der ist noch viel größer.
Ist das der Katmon?
Das ist der Adam Katmon, der ist noch viel größer, der ist am Anfang also wirklich bis zum Kristallhimmel hinauf im Grunde. So groß, also jedenfalls bis zum Tiergeist zumindest, sagen wir so. Und der Kristallhimmel ist, das kann man nicht mehr räumlich sagen, das ist nur eine weitere Qualität, wo es eben einfach ins Überräumliche geht. Und aber der Adam, eben dieser zweiten Schöpfungsgeschichte, also mit dem Garten Eden, das ist der, der sich in der Mondensphäre bewegt und der vibriert halt da ein bisschen höher, ein bisschen weniger. Das ist eigentlich der Pulsschlag, den er hat. Mhm. Und mit der irdischen Inkarnation ändert sich das dramatisch. Wirklich ganz dramatisch. Also dieses Zusammenschrumpfen, ja. Und dann aber dafür wirklich hoch hinausgeschleudert zu werden. Im Vergleich auch zu dem Adam, der da im Paradies war. Also das ist schon der nächste Gewinn sozusagen, dass er im Leben nach dem Tod wesentlich höher aufsteigt. Und lernt dann auch das Bewusstsein mitzunehmen. Also er kommt in Sphären, in die er da nicht gekommen ist, also vor dem Sündenfall. Ich meine, er hatte diese Sphären natürlich als Adam Kadmon, irgendwann aber natürlich nicht mit einem so wachen Bewusstsein, weil das Bewusstsein entwickelt sich natürlich weiter. Also das ist schon ein gewaltiger Schritt vom Adam Kadmon zu dem Adam, der nur unter Anführungszeichen die Mondensphäre umfasst. Diese, wie soll ich sagen, räumliche Größe ist in gewisser Weise auch zu nehmen als ein Bild für den Bewusstseinsradius, den das umspannt. Und je größer es ist, desto dünner ist aber das Bewusstsein. Es ist zwar umfasst alles, aber sehr dumpf. Zum Beispiel haben heute die Mineralien haben eigentlich das allumfassende Bewusstsein. Also die spüren wirklich, und darum heißt es mit Recht der Kristallhimmel, deren Bewusstsein reicht bis zum Kristallhimmel, das heißt bis dorthin jenseits der Sterne. Also das heißt dort, wo heute, wenn man es modern ausdrückt, die Astronomen hinschauen und was sagen, da kommen sie eigentlich an die Zeitgrenze, wo das Universum erst entstanden ist, dort ist nichts mehr sozusagen. Also dort schaut man an den Beginn unseres Kosmos, des ganzen Kosmos hin. Also das wäre heute der Begriff für den Kristallhimmel. Irgendwo dort schauen wir hin. Also da kommen wir auch zeitlich an einen Zeithorizont sozusagen, wo unsere Erdentwicklung überhaupt erst begonnen hat. Ja, also das heißt aber, wenn das Bewusstsein so umfassend ist, ist es entsprechend dünn. Also daher sprechen wir ein Kristall oder ein Stein nicht so unmittelbar Bewusstsein zu. Weil ich denke, er hat schon eines, in Wahrheit hat er eines. Er kriegt in Wahrheit den ganzen Kosmos mit. Also jeder Kristall spürt unmittelbar zeitgleich den gesamten Kosmos. Aber so dumpf, dass er natürlich keine Auskunft darüber geben könnte.
Jetzt habe ich die Frage, ist das dann die Gruppenseele der Kristalle?
Ja, mit dem hängt es zusammen, ja. Mit dem hängt es zusammen. Aber nur die Gruppenseele der Kristalle ist schon trotzdem noch etwas anderes, weil die lenkt zwar in gewisser Weise die Entwicklung dieser Kristalle, aber das hat nichts jetzt direkt mit dem Bewusstsein zu tun. Das ist wirklich das Bewusstsein des Kristalls selber oder des toten Stoffes, des mehr oder minder toten Stoffes. Ein ganz toten Stoff gibt es in Wahrheit auch nicht, aber es ist auf dem Weg dorthin. Weil gerade die Kristalle, wie ich das vorhin gesagt habe, die entstehen gleichzeitig mit dem Lebensäther. Also das heißt, das eigentliche Leben, das heißt, das, was dafür verantwortlich ist, dass wir wirklich unsere Lebensformen auf Erden haben, in der Art, wie wir sie jetzt haben, die es in dieser Art nicht gab auf dem alten Mond. Im alten Mond gab es nur den Klangäther. Man kann schon im übertragenen Sinn von Leben sprechen, aber das ist nicht vergleichbar unserem Leben. Da ist die Lebendigkeit auf einer anderen Ebene, nämlich auf der seelischen Ebene. Und sie, das heißt, sie ist noch nicht gestaltend so weit hinuntergekommen, dass sie bis ins Stoffliche hineingestaltend sein könnte. Weil da brauche ich den Übergang zum Lebensäther dann. Und dieser Lebensäther, das ist das Spiegelbild dazu, dass unten eben die Kristalle entstehen. Und man sieht das auch bei den Kristallbildungen, gerade wenn man so sogenannte Mangelkristalle anschaut. Was sind Mangelkristalle? Na, zum Beispiel die Fensterblumen am Fenster, die Eiskristalle, die Eisblumen. Weil die bilden diese schönen Wachstumsformen, weil nicht so viel Feuchtigkeit in der Luft ist, dass das jetzt ein Eiswürfel entsteht. Der entsteht nicht am Ding, sondern es ist eine ganz dünne Schicht. Und dann sieht man deutlich, dass da diese, darum heißen sie ja Eisblumen, eigentlich Wachstumsformen entstehen. Der Kristallwachstumsprozess ist nämlich keineswegs ein rein physikalisch toter Prozess, sondern da wirken Lebenskräfte drinnen. Erst wenn das stehen bleibt, dann ist es tot.
Wenn es in die Form
geronnen ist, ja. dann, also, aber es ist eigentlich wuchern da lebendige Formen übereinander, verdichten sie aber immer mehr. Das ist wie wenn 100.000 lebendige Blätter alle übereinander liegen und irgendwann bilden sie einen dichten Klotz und dann erstarrt das Ganze. Aber aus dem lebendigen Prozess geht es hervor.
Ich habe in Alesheim, in Alesheim,
ja.
Als ich meine Ausbildung machte in der
Kristallisationsmethode,
da gibt es eine gewisse Versuchsanordnung mit einer bestimmten Wärme, mit einer bestimmten Feuchtigkeit und so weiter. Und da habe ich oft beobachtet, dass in einer Flüssigkeit,
die man
eben untersuchen wollte, irgendwann ein Punkt entsteht.
Ja.
An irgendeiner
Stelle. Und von dort geht es aus.
Genau.
Ja.
Von dort geht es aus und nimmt dann Formen an, die wie etwas undifferenzierte Blatt und Stängel.
Ja, genau.
Das ist
großartig. Ja. Also das sind wirkliche Wachstumsprozesse. Und da stecken dieselben Gesetzmäßigkeiten drinnen, die in der Natur auch wirklich die Pflanzen gestalten. Mhm. Das sind genau dieselben Kräfte, das sind die Ätherkräfte. Natürlich, wenn ich jetzt ein noch differenzierteres Material habe, in dem sie wirken können, dann entstehen halt noch differenziertere Gebilde und die verschiedenen Pflanzen, die Ausformungen, die wir eben haben. Aber der Ursprung ist eigentlich, dass es sich wirklich in den Kristallen zeigt. Also dort fängt es eigentlich an. Und da sind eben sehr hohe Kräfte drinnen. Und was heißt das nämlich? Das hat wirklich die Bedeutung, eben den Bezug zum Kristallhimmel, weil es holt sich die Kräfte, die bis dorthin gehen. Die wirken bildend an den Kristallen in Wahrheit, die holt sie herein. Und Bewusstsein, dieses Bewusstsein heißt eben dumpfes Spüren des ganzen Kosmos und sich danach gestalten. Mhm. Das ist dahinter. Und durch die Gruppenseelen, die differenzieren jetzt das Ganze in einer gewissen Weise, sodass eben bestimmte Kristalle holen diese Formen herein, andere jene und so weiter. Weil sonst würde immer der ganze Kosmos hereingeholt werden.
Dann wären alle Kristalle gleich.
Dann wären alle gleich. Die Gruppenseelen differenzieren das jetzt. Die verbinden sich damit. Und die haben auch ein helleres Bewusstsein, aber es ist enger. Also sie könnten nicht jetzt bis da hinaus, das liegt an den Kristallen selber, aber sie können das modifizieren, sie können.
Und der sogenannte Bergkristall,
ja,
scheint der reinste zu sein, gell?
Ja, der ist was ganz Besonderes. Ist ja interessant, wenn man, da ich ja ein Chemiker bin, wenn ich so eine grobe Formel für die Erde, dann wäre das SiO2, das ist Quarz, Silizium und Sauerstoff. Weil die Erde besteht so ungefähr 75% aus dem. der Rest ist alles andere.
Sehr hell.
Ja, eigentlich ist sie vom Ursprung her ganz gewaltiger Kristall, könnte man sagen. Ein ganz gewaltiger Quarzkristall, der aber lebendig sich gebildet hat, eben auch durch so einen Prozess.
Also,
SiO2. Man kann das aufschreiben.
Silizium und zwei Atome Sauerstoff.
Also das heißt, das ist ein hoher Luftanteil sozusagen, ein hoher Sauerstoffanteil.
Ja.
Und das Silizium ist ja was sehr Interessantes. Weil das holt Sonnenlicht herein. Wird heute, würde ich auch so sagen, missbraucht dazu,
ja,
bis zu einem gewissen Grad dieses Sonnenlicht in Elektrizität umzuwandeln. Das heißt, da wird eigentlich Lichtätherisches in Elektrizität, das heißt in das untersinnliche Spiegelbild des Lichtes umgewandelt. Also das machen wir mit der Solartechnologie oder wir benutzen das Ganze bei der ganzen Elektronik-Computer-Technologie beruht hauptsächlich auf dem Silizium. Also das heißt, das sind ins Untersinnliche gewendete Sonnenkräfte eigentlich. Aber das, damit umzugehen, das ist halt die Sache der Keinsöhne. Die haben sehr groß die Aufgabe, diesen riesen Quarzkristall da zu bearbeiten irgendwo. Und eben irgendwann so weit zu kommen, dass er wirklich wieder dieser klare Kristall wird, der ganz offen für das Licht ist. Weil in dem Moment, wo ich es ins Untersinnliche wende und da die Elektrizität und so weiter erzeuge, wird es undurchsichtig. Das ist nämlich auch ganz interessant. Alle Materialien, die vollkommen undurchsichtig, ja sogar glänzend sind, weil sie das Licht zurückwerfen, die sind elektrisch leitfähig. Da ist eigentlich eine frei bewegliche Elektrizität drinnen. Das ist bei den Metallen hauptsächlich der Fall. Und
ich habe jetzt eine Frage, Wolfgang. Ich stelle sie.
Ja.
Kannst du selber sagen, ob das jetzt zu abweicht?
Ja.
Jetzt kommt demnächst Johanni in ein paar Tagen. Und der Rudolf Steiner beschreibt in der Johanni-Imagination, was aus der sonnendurchleuchteten Luft dieses ernste Antlitzauge des Uriel sieht, das ist nicht gerade ausgerichtet oder nach rechts oder links oder nach oben, das ist ganz in die Erdentiefe hinuntergerichtet und es sieht dort diese bläuliche Kristallwelt.
Richtig. Und da sind drinnen die ganzen karmischen Verstrickungen, aber auch letztlich der Menschheit.
Zunächst eigentlich noch
nicht. Zunächst noch nicht,
so, nein. Zunächst noch nicht. Das ist nämlich die, von diesen Kristallen gehen aus, steigen auf, er sagt das so, silberglänzende Fäden. Ich stelle mir das wie Linien entlang
Kristalle
bis zur Sonne hinauf. Die werden dort oben in Gold verwandelt.
Genau.
Und jetzt sieht er eben noch mehr, der Uriel.
Richtig.
Er sieht, wie sich über die Schönheit dieser Kristalle wie Schwaden und Schwaden lagert, etwas rauchartig Dunkles. Und das da drinnen ist eingefangen oder dieses rauchartige Dunkle, undurchsichtige, da drinnen stecken unsere Verfehlungen.
Genau. Ja.
Also der Mensch verdirbt es eigentlich.
Verdirbt es, ja.
Das ist so klar.
Ja. Nein, das ist genau das. Also das wäre ursprünglich eben sozusagen ganz kristallklar rein, daher auch, und würde eben ganz rein ein Austausch mit den Sonnenkräften stehen, aber da sind unsere Verfehlungen drinnen, also die verdunkeln das. Und Und natürlich sehr geschürt, also von den Widersacherkräften, weil die aber eben dadurch auch ihren Bereich ausbilden, wo ursprünglich einmal die Götter nicht hineinschauen können, sozusagen. Also, das heißt, die ganzen Hierarchien von oben werden ausgeschlossen davon. Das ist der eigentliche urtümliche Sinn dieser Verfinsterung. Also das ist ja wirklich eine geistige Verfinsterung, nämlich auch für die, dass die von oben nicht hineinschauen können. Das ist das Schwierige. Darum sind auch wir darauf angewiesen, das primär mal selber aufzuarbeiten. Mhm. Also da, es ist natürlich jetzt eine andere Situation entstanden durch den Christus, der sich mit der Erde verbunden hat und der jetzt wie der Mensch, da als ein Mensch auf Erden gelebt hat, auch jetzt auch diese Finsternis durchschauen kann und mit der umgehen kann. Und eigentlich uns vorangeht, uns das zu lehren, wie man langsam diese Finsternis durchdringt und dann einmal wieder diese Finsternis auflöst, was letztlich bedeuten wird, dass sich der ganze Erdplanet auflösen wird in der Form, wie er jetzt ist, und dann sich zuerst vereinigt wieder mit den Mondenkräften, also mit die heraußen sind,
ja,
und dann mit der Sonne.
Ja.
Also.
Und der Steiner spricht ja sehr oft vom Impuls, vom Christus.
Ja, genau.
Das heißt, ein Impuls ist eine sich bewegende Kraft.
So ist es, ja.
Die hat noch gar nicht eine eindeutige Richtung.
So ist es, ja.
Das ergibt sich.
Das ergibt sich. Das ergibt sich und das liegt an uns. Also da liegt sehr vieles an uns, also weil die Richtung bestimmen eigentlich wir. Ich meine, der Christus gibt dem Ganzen eine sehr viel umfassendere Wirkung, als wir sie erzielen könnten. Aber letztlich die Richtung bestimmen wir.
Und die Gestaltung.
Die Gestaltung, ja. Die Gestaltung ganz wesentlich, weil das wird eben das Wesentliche sein, was wir dadurch dem Kosmos zurückgeben können. Und das... Ja, das ist in dem Fall wirklich etwas ganz Neues, weil da etwas entstanden ist, einen Bereich, der lange Zeit abgesondert war von der geistigen Welt darüber. Und dadurch kann da etwas entstehen, was dem ganzen Kosmos sozusagen unbekannt ist zunächst einmal und was man dem als Neues zurückgeben kann, wenn es so gestaltet ist, durch den Menschen mit Hilfe des Christus, dass es mit dem Kosmos verträglich ist. Das ist nämlich das Problem, weil der Kosmos stößt sich in dem Moment zurück, wenn es mit ihm nicht verträglich ist. Weil dann ist es eben nicht aus dem Geistigen geschöpft. Aus dem Geistigen geschöpft kann man bis zu einem gewissen Grad sagen, ist eben alles das, was aus den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos geschöpft ist. Und was ihnen widerspricht, ist ungeistig. Und das ist der Gegengeist. Und das ist eben jetzt die Frage, da sitzen jetzt einmal die Gegengeister drinnen, aber da sitzt auch der Christus drinnen, da sitzen wir jetzt drauf als Menschen und wir können entscheiden, ob wir das umgestalten zu etwas, was mit dem Kosmos verträglich ist, und zwar bereichert, um etwas, was er aus sich heraus noch nicht hat, aber was sich einfügt in die Gesetzmäßigkeiten. Ja. Also einfügt sie vielleicht auch mit verändert, das würde nichts machen, aber jedenfalls nicht sozusagen der Kosmos zum Einsturz gebracht wird, bildlich gesprochen, sondern dass es etwas ist, was leben kann in dem Kosmischen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Ganze ausgeschieden. Dann würde das entstehen, dass eben so ein Ort Widersacherplanet der eigener entsteht. Was bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch der Fall sein wird, zumindest zeitweilig. Also es wird wohl nicht gelingen, die ganze Erde so zu vergeistigen, dass sie der neue Jupiter wird, sondern sie wird einen Trabanten haben, so wie wir jetzt den Mond haben, und der wird enthalten alles das, was mit den Widersacherkräften zu tun hat, wird auch enthalten vielleicht Menschen, die ihre Entwicklung nicht vollendet haben hier, sondern die mitgegangen sind dort. Was nichts, noch nicht sagt, dass es für sie endgültig zu spät ist, aber sie leben dort natürlich unter sehr, sehr viel schwierigeren Bedingungen, unter denen es noch schwerer ist, das nachzuholen, was sie jetzt versäumt haben. Das heißt, sie werden dann großer Hilfe bedürfen, aber das ist einmal jetzt Zukunft. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir so viele wie möglich mitnehmen können. Und gerade aber durch diesen Prozess, also das aufzuarbeiten, überhaupt ja durch den Prozess Karma zu erzeugen, Nummer eins, aber dann es selbst wieder aufzuarbeiten, es aufzulösen, gerade dadurch entwickelt sich das Ich-Bewusstsein. Das ist das Wesentliche. Also da gehören wirklich beide Komponenten, da gehört dazu, wirklich Karma erzeugen. Das heißt, eigentlich etwas zu tun, was den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos widerspricht, im Grunde. Weil Karma entsteht dann, wenn ich eine Tat begehe, die den Gesetzmäßigkeiten des Kosmos widerspricht. Dann bringe ich Unordnung hinein. Ab dem Moment ist das, was da auf Erden passiert, nicht mehr verträglich mit dem Kosmos und bleibt da unten bicken.
Und zunächst passiert uns das, ja.
Zunächst passiert uns das, also in reichlichem Maße passiert uns heute noch genug. Aber es ist eine gewisse Notwendigkeit drinnen, dass es passiert, weil sonst könnten wir nicht die Freiheit entwickeln und aus eigenem das dann wieder auflösen. Also dann stehen wir nämlich, als wenn wir das schaffen, das was wir da getan haben, zunächst unbewusst oder sicher nicht bewusst gewollt zumindest, an Kräften zu erzeugen, die uns herausreißen aus dem Kosmos, wenn wir das bewusst aber wieder zurückführen, dann stehen wir als freier Mensch in der geistigen Welt, brauchen der irdischen Grundlage nicht mehr, bedürfen wir nicht mehr. Und dort gehen wir hin. Und da sind also sehr, sehr stark die Kainssöhne, die Vorreiter. Also die brauchen wir unbedingt. Also, weil der Abel ist viel mehr noch, die Abelmenschen sind viel mehr noch, haben viel mehr noch von dem Zustand, als der Adam, der Uradam, also der Adam dieses zweiten Kapitels, als der in der Mondensphäre war. Ich meine, er ist nicht wirklich dort draußen, aber er hat viel mehr von den Kräften von dort. Auch wenn er inkarniert ist, sozusagen, auf Erden. Und bei dem Keim, der hat immer den Draht da nach unten irgendwo. Eben darum in der Tempellegende ganz deutlich, wie er da den Guss des Eisernen Meeres macht und das nicht gelingt und er dann die Stimme hört, springe ins Feuer hinein. Und dann sinkt er hinunter zum Erdmittelpunkt und driftet, also auf halbem Weg, driftet den Tubal-Kain, seinen Vorfahren, den Schmied, und der sagt ihm, du wirst noch weiter hinuntergehen und dort trifft er dann den Kain. Also, und zwar den Kain, aber in seiner reinsten Gestalt. Das ist nämlich interessant.
Ja,
das heißt, in dem Zustand, bevor er schuldig geworden ist an dem Brudermord. Das ist das Interessante.
An dem ganz reinen Punkt.
Den ganz an, genau.
Ja.
Genau. Also dieses Erdinnere ist schon was so sehr, sehr Ambivalentes. Es ist einerseits also die allerstärksten Widersacherkräfte, aber andererseits auch ganz gewaltige Lichtkräfte. Und das hängt eben mit dem zusammen, was wir schon öfters besprochen haben, der Durchgang durch den Erdmittelpunkt, da komme ich ganz am anderen Ende wieder raus. Das steht in unmittelbarer Verbindung.
Wo die Sterne sind.
Also dort ist der Übergang und dort ist der Berührungspunkt, dort ist auch der Erdendämon oder Sonnendämon, so eine Art. Der sitzt genau dort eigentlich. Das ist der Punkt in der Mitte. Aber das ist genau der Übergangspunkt. Das heißt, der ist der Torwächter, könnte man sagen, dort hinüber. Also das heißt, ohne uns mit dem letztlich auseinanderzusetzen, haben wir nicht den Zugang, nicht den Durchgang dort nach ganz oben. Weil so passiert in Wahrheit die Verwandlung, dass wir eben heute den Weg da durchgehen müssen, durch den Mittelpunkt durch und dann hol mir die geistigen Kräfte herein und verwandle daher von innen eigentlich die Erde.
Ja. So, wenn ich das in Bewegung denke,
ja,
dann kommt bei mir das Bild, also ich bewege mich nach unten in diese tiefen Sphäre,
ja,
und dadurch erstarke ich ja auch.
Ja. Ja.
Und je tiefer ich komme, desto mehr Kraft kann ich ansammeln. Bis zu dem Augenblick des Aufschwungs, das erlebe ich als Aufschwung. Kannst du das
auch sehen? Ja, 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 richtig.
Das ist keine allmähliche Bewegung.
Nein, nein, das ist richtig.
Das ist kraftgeladen.
Das ist kraftgeladen, ja, ja, das ist so wie eine Sprungfeder,
ja, genau,
irgendwo, ja. Absolut. Absolut. Und damit den verbundenen Baum der Erkenntnis, also da ist auch Wissen dabei, Erkenntnis des moralischen Werts, auch von allem letztlich, was ich tue, das wird für die Zukunft auch ganz wichtig sein, also dass alle wissenschaftliche Erkenntnis auch eine moralische Erkenntnis wieder werden muss. Wir haben das heute vollkommen getrennt. Das gerade Objektivität der Wissenschaft, das hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Das ist ein Faktum, so oder so. Und das muss sich in Zukunft verbinden mit der moralischen Kraft, mit der moralischen Erkenntnis. Dann, also mit der moralischen Intuition, wenn man so will. Also Moral hat dann sicher nichts zu tun mit irgendeiner menschengemachten Regel, weil irgendwer gesagt hat, das muss so sein. Das hat damit nichts zu tun, sondern dann ist es ein Aussprechen der geistigen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen. Und dann, wenn ich das zusammenbringe mit den, wenn man so will, Naturgesetzmäßigkeiten, dann habe ich erst das Ganze wieder. Dann habe ich also die Möglichkeit, durch diese moralische Kraft, das, was physisch, sinnlich, untersinnlich geworden ist, aufzulösen, zu erlösen in Wahrheit, von innen her. Also das ist die große Aufgabe. Und dazu muss eben der Keim hinunter, aber es muss dazu kommen, eben, dass auch die Abelkräfte mitwirken. Also auch der Anschluss nach oben muss da sein. Also das heißt, die schwierige Aufgabe für die Zukunft ist einerseits die Verbindung mit da oben halten, andererseits da hinuntergehen und die Verbindung, je tiefer ich hinuntergehe, zugleich nicht abreißen zu lassen. Also das heißt, es ist nicht ein blindes Hineinstürzen in die Finsternis, dann ist die Gefahr sehr groß, dass uns die Widersacher da unten auf Irrwege führen. Also wir brauchen sozusagen, wie soll ich sagen, das Licht von oben, um uns zu orientieren da unten. Aber die eigentlichen Kräfte zur Verwandlung des Erdplaneten oder auch von uns selbst, die finden wir unten. Aber wir müssen das Licht mitnehmen von oben, sonst tappen wir blind herum. Aber die Kräfte von oben andererseits, die können das unten nicht erlösen. Sondern da müssen wir wirklich heruntersteigen, ganz schön.
Ja,
der freut sich, was der Traum ist. Ja. Ja, und wie gesagt, also in der Vergangenheit war es also so, dass also die Zeit des ursprünglichen Kain und Abel, wenn man so will, da sind wir noch ganz in der Zeit der Gruppenseelenhaftigkeit. Und da haben wir in einer Gruppenseele wirken höhere geistige Wesenheiten. Also da wirken namentlich Erzengelwesenheiten. Und diese Erzengelwesenheiten, oder zumindest ausgewählte Erzengelwesenheiten, können sich damals, das heißt, damals heißt es Ende lemurischer Zeit, Anfang atlantischer Zeit, in diesen menschlichen Körpern inkarnieren. Und das sind dann die großen Führer dieser atlantischen Völker im Grunde und Stämme auch größere, wie auch immer.
So ein Melchisedek ist das?
Ja, 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 genau. Und das heißt, dass das gilt natürlich in gewisser Weise auch für diese Polarität Kain und Abel, weil die sind eben auch noch Gruppenwesenheiten zu dem Zeitpunkt. Und das heißt nicht, dass jetzt nicht ein einzelnes menschliches Ich dann besonders beginnt sich zu entwickeln darin und dann später also eine entsprechende Aufgabe als einzelne menschliche Individualität bekommt. Aber zunächst ist da dominierend das Gruppen-Ich. Und das sich eben tatsächlich dann in Einzelpersönlichkeiten inkarniert. Also das ist zu der Zeit noch möglich. Und also das geht weit, weit, weit in die atlantische Zeit hinein, bis gegen das Ende der atlantischen Zeit, bis zu einem gewissen Grad sogar darüber hinaus, weil sonst wäre ja auch nicht die Inkarnation des Christus möglich gewesen. Ja. Muss man bedenken. Also es ist nur jetzt, also seit der Inkarnation des Christus, seit sich eigentlich die allerhöchste Kraft inkarniert hat, jetzt sind es immer mehr wirklich menschliche Individualitäten, die auch diese Führungsrolle übernehmen. Also das heißt, bei guter, richtiger geistiger Entwicklung ist es nicht mehr irgendein Gruppengeist, der führt. Und wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen heute bildet, eine freie geistige Gemeinschaft, dann ist es zwar auch so, dass da ein höheres Wesen, also eine Engelwesenheit oder eine Erzengelwesenheit, wenn der Jüngere vielleicht in der Größe der Gruppe kommt darauf an, verbindet aber in einer ganz anderen Art als früher. Also in vollkommener Freiheit. In vollkommener Freiheit. Das heißt, er beschenkt uns, wenn wir ihn bitten. Aber er führt uns nicht eigentlich. Also im Gegenteil, bis zu einem gewissen Grad führen wir ihn oder geben ihm die Möglichkeit, gewisse Aufgaben zu erfüllen, die er nicht erfüllen könnte, wenn er noch führen müsste. Also gerade das geben sie ab und daher, also das heißt, wenn wir den Impuls von dem Erzengel bekommen, dann kriegen wir sicher geistige Erfahrungen herein, geistige Erfahrungen über die Welt da oben, nicht über die da unten natürlich, sondern über die da oben. Also geistiges Licht, das wir gebrauchen können, um das unten aufzuhellen. Aber es ist darin nicht irgendeine Führung des Erzengels, der sagt, ihr müsst jetzt dorthin gehen oder dorthin. Sondern er zeigt uns das, wohin wir unser Bewusstsein jetzt orientieren. Und da führt er uns einfach hin. Also das heißt, er hilft uns nur, das zu sehen, aber er ist entbunden von der Aufgabe, uns als Gruppe jetzt sozusagen zu leiten. Sei es eine kleine Gruppe, sei es ein ganzes Volk. Wobei Völker natürlich lange noch nicht so weit sind, dass das freie geistige Gemeinschaften sind. Das wird noch eine riesige Zeit dauern, bis wir dorthin kommen. Also viele dieser Spannungen, die es heute in der ganzen Welt gibt, das ist die Aufgabenstellung, die wir haben. Also wir leben überhaupt in einem Michael-Zeitalter. Michael-Zeitalter ist ein Zeitalter der Internationalität. Also das heißt, wo letztlich die ganze Menschheit einander begegnet irgendwo. Und da wird es jetzt darauf ankommen, dass der erste Schritt gemacht wird von dem, dass die alten Gemeinschaften, die letztlich irgendwo zunächst einmal auf der Blutsverwandtschaft, dann nicht von mir aus auf der gleichen Geschichte oder sonst was, aber jedenfalls nicht auf der Freiheit beruhen, dass das ersetzt wird durch wirklich freie geistige Gemeinschaften. In größerem Stil. Also es fängt jetzt einmal mit ganz kleinen Gruppen an, wo man das zumindest bis zu einem gewissen Grad vorüben kann. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das immer funktioniert, wenn man so Tag und Nacht zusammenlebt. Das ist schwierig wahrscheinlich.
Ich habe mir neuerdings das Bild gebildet.
Ja.
Das ist jetzt hochsubjektiv, was ich sage.
Ja.
Und das ist auch anfechtbar.
Ja.
Weil mir ist ein geschützter Raum.
Genau.
das Wort, der Begriff Gemeinschaft,
ja,
der ist so hinterfragenswürdig,
ja,
wert. Wir stellen uns dann irgendwelche Gruppen vor, das haben wir auch so gelernt, auch in der Anthroposophie.
Ja, 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 natürlich.
Ich teile diese Auffassung eigentlich noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Ich habe den Eindruck,
sehe ich auch so, ja.
Ja,
absolut, ja.
Wenn Einzelmenschen unterwegs sind, ihr Ich wirklich bewusst bei sich zu haben, das heißt mit dem Christus eine so konkrete Verbindung zu haben, dass dieses Paulus-Wort gelebt werden könnte.
Ja, ja.
Ich glaube, mit solchen Menschen kann es anfangen.
Fangen, ja.
Kleinen,
ja, im Kleinen, ja, ja, wirklich. Im, ja, ja.
Aber eher,
ja,
ja. Eher drei.
Ja, ja, na, also da liegt noch eine ganze Menge Zeit vor uns, bis wir dorthin kommen, dass das wirklich funktioniert. Und bis
diese alten Bilder, die müssen abgebaut werden.
Ja,
sonst
kriegen
wir immer irgendein Ideal nach und sind dann sehr enttäuscht.
Ja, ja, ja. Na, eben, und das heißt, da muss eben die Auseinandersetzung mit den Kräften da unten,
genau,
nämlich zuerst passiert sein.
Ja.
Weil das sind die natürlich störend in das Ganze hineinwirken.
Ja.
Und das muss ich vorher auflösen. Weil das Ideal lebt natürlich da irgendwo oben. Und wenn ich das unten nicht sehe, dann spuckt der Vulkan da immer hinein.
Darf ich noch einen Satz zu dem, was ich vorher versucht habe? Der Weg, den der Kaspar Hauser auf der Erde durchgemacht hat, der ist für mich eine Art von Sinnbild zu dem, was ich vorher gesagt habe. Der konnte seine Gemeinschaft gar nicht finden, weil sie ihn zu früh davon getrennt haben.
Ja,
und ihn eigentlich zwangsweise in diese unteren Schichten hineingestoßen, und trotzdem ist er in diesen unteren Schichten nicht verschwunden.
So ist es,
und er hat sich, das hat er gefunden.
Ja, ja.
Und das hat er auch gelebt.
Richtig, ja. Ja, ja.
Und der Rudolf Steiner sagt, dieser Kaspar Hauser, er konnte ihn nirgends in seinen Forschungen finden. Das Einzige, was er gefunden hat, ist, das nennt er einen versprengten Atlantik.
Ja, ja, ja.
Das kennst du.
Ja, ja, kenne ich, ja, ja, genau. Kenne ich, ja, ja.
Und das hat Sonnenkörper.
Ja.
Die Atlantis.
Ja, ja, ja. Das. Naja, das ist. Es ist sehr unterschiedlich halt eben, wie viele Inkarnationen die einzelnen Menschen durchgemacht haben, wie tief sie hinuntergestiegen sind, wie oft sie sich inkarniert haben. Es ist beides notwendig. Ich meine, es gibt Menschen, die ganz wenige Inkarnationen durch haben. Das sind meistens, hängt es dann mehr mit den Abelwesenheiten zusammen. Das heißt, die sich mehr in dem oberen Bereich aufhalten. Und es gibt andere, die sehr tief bereits hineingegangen sind. Und da die Waage zu finden, das ist die Aufgabe, die jeder von uns hat, weil wir eigentlich beide Elemente in uns haben. Und